Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen.
Amen.
Wir hören Gottes Wort zur Predigt für das Trinitatisfest in diesem Jahr. Lag auch aus am Eingang auf den kleinen Zettel aus dem 2. Korintherbrief, die letzten drei Verse, Kapitel 13. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir beten, ewiger dreieiniger Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich um deinen Segen für unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Geschwister, haben wir noch einen Traum von Gemeinde? Oder sind wir schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen? Haben wir noch einen Traum von Gemeinde? Ich meine, christliche Gemeinde ist ja nicht einfach ein Verein, ist ja nicht einfach ein Kegelclub oder ein Wandertreffen. Ist doch eine große Sache. Ist alles gut so, wie es ist? Oder ist noch Luft nach oben? Sagen wir vielleicht lutherische Kirche, Theorie 2 plus, Praxis 4 und schlechter. Der Schluss vom Schluss des anderen Korintherbriefes, quasi das PS, das Paulus noch hinter alles hinten hintersetzt, als letzte knappe Zusammenfassung dessen, was er der Gemeinde in Korinth wichtig machen und mit auf den Weg geben will, dieser Schluss skizziert im Grunde einen solchen Traum von Gemeinde. Und wir könnten ihn ja mal als Anstoß und Ausgangspunkt für unser Nachdenken nehmen. Denn diese Worte aus dem 2. Korintherbrief sind ja auch für uns gedacht. Das ist ganz klar. Das liegt auf der Hand, wenn man das Neue Testament liest. Dann merkt man, von Anfang an waren die Briefe keine Privatschreiben, die Paulus an irgendeinen in der Gemeinde geschrieben hat, so nur für ihn. Nein, die Briefe waren nicht mal bloß für eine Gemeinde bestimmt, sondern schon in der Zeit, als sie verfasst und versandt wurden, sollten sie allen Gemeinden dienen. Das können wir Kolosser 4 entnehmen. Da schreibt Paulus, und wenn der Brief, also der Kolosserbrief, wenn der Brief bei euch gelesen ist, im Gottesdienst vorgelesen, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Und dass ihr auch den von Laodicea liest, den Brief. Den kennen wir heute gar nicht mehr, den Laodicea-Brief. Aber sie sollten ausgetauscht werden. 2. Korinther 13, 11 bis 13, also auch was für uns heute, nicht als Korinther, sondern als Kieler. Aber wenn wir diese Verse als Ausgangspunkt für unser Nachdenken über einen Traum von Gemeinde machen, dann stellt sich die Frage, wollen wir das, was wir da hören, überhaupt? Sind wir eigentlich geneigt, da wirklich mal zu lauschen und es uns zu Herzen zu nehmen, es zu unserem Traum von Gemeinde werden zu lassen? Vielleicht überfliegen wir dann die Worte, wie es einige jetzt schon gerade tun, und fangen an, sie so mal umzuschichten und zu sortieren und sie vielleicht in zwei Gruppen zu teilen. In das, was uns unmittelbar zusagt, und in das, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Dann sagen wir vielleicht, freut euch. Ja, das klingt gut. Das ist schön. Wir sind dabei. Freude in der Gemeinde ist immer eine gute Sache. Haltet Frieden. Das ist auch eine gute Absicht. Sagt die Jahreslosung, ja sowieso sind wir schon seit Monaten dabei, auch prima. Es grüßen euch alle Heiligen. Ja, das ist für Gemeinde auch eine gute Sache. Verbundenheit mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden pflegen, mit anderen von Gott Erretteten, Erwählten und Geheiligten, also Heiligen. Ohne Frage, ebenso ein lohnendes Ziel. Und das, was da zum Schluss steht, die Gegenwart des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit seinen guten Gaben bei uns, das ist erst recht prima. Ein Topf schon mal voll. Jedoch lasst euch zurechtbringen. dass einer euch mal richtig ins Gewissen redet, dass alle vielleicht vorhandene Unordnung weicht? Das ist schon schwieriger. Und erst recht das, was da noch steht, lasst euch mahnen. Wer hat das schon gerne, wenn jemand anderen ein ernsthaftes Wort an einen richtet? Stellen wir uns vor, wir würden einen mahnenden Brief von der Kirchenleitung bekommen. Dann würden wir sagen, was? Wie bitteschön? Warum werden wir denn jetzt hier gemahnt? Habt einerlei Sinn? Das ist auch irgendwie leichter gesagt als getan. Je größer die Gemeinde wird, umso schwieriger ist es, dass alle an einem Strang ziehen. Wie soll das schon irgendwie gehen? Und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein in diesem Ganzen. Da ist unser Freuen und uns zurechtbringen lassen und unser Friede halten und Ermahnungen annehmen und einerlei Sinnes sein. Ist das etwa Voraussetzung für Gottes Gegenwart in unserer Mitte? Und wenn das nicht geschieht, ist er nicht da? Kann das überhaupt sein? Ist das dann noch Gnade? Also, wollen wir das, was wir da hören, überhaupt? Sind wir geneigt, da mal zu lauschen und es uns zu Herzen zu nehmen, es zu unserem Traum von Gemeinde werden zu lassen? Womöglich antworten wir teils, teils. Aber spätestens beim heiligen Kuss. Da ist Schluss. Was soll das denn bitte schön sein? Das geht denn doch zu weit in unserer Zeit heute. Jeder erstmal, morgen, ach du auch da, wie schön. Ach, nee, eher schwierig, das möchten wir nicht. Aber ihr Lieben, nun reicht uns Gottes Wort hier ja keine Pralinenschachtel, aus der wir das eine nehmen, weil es uns schmeckt, und das andere, was eigentlich gar keiner mag, dann immer da liegen lassen. Sondern wir sind eingeladen, das alles mal zu hören und zu prüfen und uns gemeinsam danach auszustrecken. Nach dem Schönen und nach dem vielleicht auf den ersten Blick Schweren, was wir da in diesen drei kurzen Versen hören, worauf wir gestoßen werden. Denn wir finden hier, wenn wir es einmal so ausdrücken wollen, nicht mehr und nicht weniger als den Traum von der christlichen Gemeinde als weltlichen Wohnort des dreieinigen Gottes. Traum von der christlichen Gemeinde als weltlichem Wohnort des dreieinigen Gottes. Und das ist ein Traum, wenn man Paulus folgt, der nicht zu schön, um wahr zu sein ist, kein Utopia, kein Fantasia, sondern werdend wachsende Wirklichkeit. Werdend wachsende Wirklichkeit, dort, wo wir uns als Gemeinde nach ihm ausstrecken. Paulus träumt den Traum von der christlichen Gemeinde als weltlichem Wohnort des dreieinigen Gottes. Und dieser Traum beginnt glücklicherweise nicht bei uns. Der beginnt nicht auf deiner und meiner Seite, dass wir uns jetzt hinsetzen und das mal skizzieren, wie das irgendwie bildhaft werden könnte in unserer Mitte, dass wir da mal Konzepte erarbeiten, dass wir uns dann ganz, ganz viel anstrengen, sondern dieser Traum wird von Gott selbst zur werdend wachsenden Wirklichkeit gemacht. Immer wieder neu. Als letzter Satz des zweiten Korintherbriefs begegnet uns ein Segenswunsch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ist jetzt heute schon zum dritten Mal gesagt worden, weil es ist bis heute einer der möglichen Kanzelgrüße. Also das, was der Pastor der Gemeinde zuspricht am Beginn der Predigt. Ich habe es dann eben nochmal gelesen und jetzt nochmal gesagt. Und dieses Wort ist keine trockene, erstarrte Trinitätsdogmatik, sondern das ist lebendige, strömende Beschreibung dessen, was Gott ist und was er in unserer Mitte schenken will. Jesus, Gottes Sohn, in der Mitte der Gemeinde, die Gnade in Person. Er nimmt uns an, jedes Mal wieder, wenn wir kommen. Er nennt uns seine Freunde. Er, der Sohn Gottes, der Herr des Himmels und der Erde. Und unser ganzes Leben ist gehalten und umfangen von seiner unverdienten Zuwendung zu uns. Und Gott, der Vater, In der Mitte der Gemeinde die Liebe in Person. Von Anfang an, von Anfang der Welt, hat er an uns gedacht, hat uns erschaffen und erhält uns und unser Leben bis zum heutigen Tag und macht es reich. Er hat Christus in die Welt geschickt und zu unserer Rettung hingegeben, aus Liebe. Und dann ist da Gott, der Heilige Geist, der Heil- und Heiligmacher in Person, in der Mitte der Gemeinde, der in uns und an uns wirkt, dass wir Anteil haben an der Gnade Jesu, dass sie zu uns kommt, dass wir Anteil haben an der Liebe des Vaters, dass sie zu uns kommt, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Gott. Der Traum von der christlichen Gemeinde als weltlichem Wohnort des dreieinigen Gottes, er beginnt damit, dass er von Gott selbst gesetzt und gestärkt und möglich gemacht und immer wieder neu ins Leben gebracht wird. Denn dieser Segensspruch da am Ende, er ist kein Wunsch. Es ist nicht so, wie wenn wir zu jemandem sagen, ach Gesundheit, alles Gute dir, komm gut wieder, mach's gut, halt die Ohren steif. Gib nicht auf. Nein, das ist ein ganz anderes Wort hier, von einer ganz anderen Qualität. Der ist wirkmächtig in sich, dieser Spruch, wenn er gesagt wird. Er ist tatsachenschaffend. Er setzt, was er sagt, wie Gottes Wort es immer tut. Auch wenn es sich mit Wasser verbindet oder wenn es über Brot und Wein gesprochen wird. Ein Traum als werdend wachsende Wirklichkeit. Wollen wir so beschenkt, wenn Gott das setzt und sagt, die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, ist mit euch, werde in eurer Mitte. Wollen wir uns so gemeinsam beschenkt nicht miteinander danach ausstrecken, und Gott immer wieder neu die Tür öffnen, dass er wirkt in unserer Mitte und dass er uns verändert und unter uns wohnt. Wenn wir das nicht tun, wenn wir unsere Türen dafür schließen, dann klopft er zwar an, aber er schlägt die Tür nicht ein. Er zwingt sich nicht auf. Wenn wir die Türen für ihn schließen, kann da nicht viel werden in unserer Mitte. Dann kann da nicht viel wachsen. Wenn wir uns ihm aber anbefehlen und ihn immer wieder neu hereinbitten, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit uns sein. Und wenn er mit uns ist, wie könnte sich das dann anders auswirken, als dass seine Art und sein Wesen, also so wie unser dreieiniger Gott ist, auch unter uns zunimmt und Wirklichkeit wird. Dass das, was im Großen herrscht, auch im Kleinen, in der Alltagsmünze unter dir und mir, in der Gemeinde, spürbar wird. Dass wir uns zum Beispiel gegenseitig aufhelfen und uns zurechtbringen lassen. Ist doch nicht verkehrt. Da, wo etwas in Unordnung liegt, da, wo einer sich auf dem falschen Weg aufmacht, da, wo einer Gefahr läuft, gegen die Wand zu rennen, wo Unordnung, Unfriede, Zank und Streit zwischen uns aufbrechen, so wie damals in Korinth, da ist das doch gut, wenn wir uns gegenseitig zurechtbringen lassen, wenn die Ordnung wiederhergestellt wird. Oder dass wir uns mahnen lassen, ernste Worte von Geschwistern aus Liebe zu uns gesprochen, nicht einfach in den Wind schlagen, uns nicht abschotten, nicht einigeln, nicht dicht machen, sondern hinhören, wenn uns einer helfen will. Ich auf ihn und er auf mich. Sie auf ihn, sie, er auf sie. Wir untereinander. Dass Schwierigkeiten überwunden werden. So kann im Kleinen sichtbar werden, was längst im Großen zwischen uns und Gott gilt. Wenn wir Frieden haben mit ihm, dann können wir auch Frieden halten und Frieden suchen als Menschen, die durch Jesus im Frieden Gottes leben. Da werden wir auch immer wieder scheitern, Aber wir tun es ja nicht aus unserer Kraft, sondern erbitten sie uns von Gott. Wenn wir danach trachten, einerlei Sinn zu haben, einmütig zu sein, so wie Gott einmütig darauf aus war und ist, dass sein Friede uns erhalten bleibt und uns nichts trennt von seiner Liebe, dann ist das gut, wenn wir uns danach ausstrecken. Und wir alle wissen, wie wunderbar das ist, wenn wir tatsächlich eine Gemeindeversammlung haben und wir haben keine Gegenstimme und keine Enthaltung. Das ist ein Geschenk. Das ist schön, einträchtig zu sein. Und wenn wir uns freuen an Gottes großen Gaben, dann bleibt der Traum kein Luftschloss, kein zu schön, um wahr zu sein, kein Utopia, kein Fantasia, sondern er wird eine von Gott gesetzte, werdend wachsende Wirklichkeit. Christliche Gemeinde, auch unsere Gemeinde, christliche Kirche, auch unsere Kirche, als weltlicher Wohnort des dreieinigen Gottes. Da, wo er erfahrbar ist, in seinem Wort, in seinem Sakrament, aber eben auch im Miteinander seiner Gemeinde. Womöglich sogar mit dem heiligen Kuss. Oder sagen wir mal mit anderen Gesten der Freundschaft und der Verbundenheit in Gott und untereinander. Mit dem Kuss war das damals nicht so ein Problem, wie das heute ist. Zur Zeit der ersten Christen im damaligen Israel war der Kuss ein allgemein übliches Zeichen der Ehrerbietung und der freundschaftlichen Zuneigung und der Liebe. Also jetzt nicht unbedingt so ein Zungenkuss wie zwischen Mann und Frau, aber so ein, stellen wir uns mal den Honni vor mit dem sozialistisch-marxistischen Bruderkuss. Ja? Also den anderen noch den anderen sein lassen, aber schon ihm ein bisschen nachkommen und einen Kuss geben. Das war damals normal. Das war ein Zeichen, das man zur Begrüßung wie zum Abschied nutzte. Finden wir auch in der Bibel. Man grüßt einen Rabbi, also einen hohen Lehrer, und erweist ihm die Ehre mit einem Kuss. So wie Judas das in Gethsemane tat. Er kommt und er sagt, gegrüßt seist du, Rabbi. Er nutzt es ohne Frage zu einem schlechten Zweck, mit einer schlechten Absicht. Aber es ist ein normaler Gruß. Man küsst einen Gast zur Begrüßung. Und damit erweist man ihm Ehre. Tut man das nicht, gibt ihm keinen Kuss, dann zeigt man, was man von seinem Besuch hält. Also so durch die Blume. Das ist etwa so, als Jesus im Hause Simons des Pharisäers zu Gast ist. Das lesen wir in Lukas 7. Da gibt ihm der Gastgeber, Jesus sagt es nachher, keinen Kuss. Und wäscht ihm auch nicht die Füße. Er verwehrt ihm sozusagen so diese Gesten der Freundschaft und der Geschwisterlichkeit. Aber eine Frau kommt, die es dicke hinter den Ohren hat, die eine ganze Menge auf dem Kerbholz hat und mit sich rumschlägt. Sie kommt und sie salbt Jesus und sie küsst seine Füße unaufhörlich. Und da denken wir an Lukas 15. Was macht der Vater, als er den verlorenen Sohn im Gleichnis kommen sieht, hinten am Horizont? Er reißt die Tür auf, er nimmt die Beine in die Hand, er rennt los, er schließt seinen Sohn in die Arme und er küsst ihn. Die Ältesten der Gemeinde von Ephesus küssen Paulus zum Abschied bei seinem letzten Besuch dort. Die heulen alle um die Wette, weil sie wissen, sie sehen sich zum letzten Mal. Und dann küssen sie ihn, steht in Apostelgeschichte 20. Und der Apostel fordert die Gemeinden nicht nur hier in 2. Korinther 13, sondern auch in 1. Korinther 16, 20, in Römer 16, 16 und in 1. Thessalonicher 5, 26 zum Gruß untereinander mit dem Kuss der Heiligen auf. Und Petrus kennt das auch. Der tut es ihm gleich. 1. Petrus 5, 14 steht, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Also normal. Damals. Im Miteinander der Gemeinde. Heute nicht mehr. Müssen wir auch nicht neu beleben. Aber sind solche Zeichen nicht auch gut? Weil sie manchmal mehr sagen als 1000 Worte. Wenn ich zum Beispiel auch in der Gemeinde bin, nicht mehr angewöhne, wir untereinander, man gibt sich die Hand. Das macht kaum noch einer in der Welt da draußen. Das tut niemand mehr. Die gucken dich alle komisch an, wenn du ihnen die Hand entgegenstreckst. Wäre ja eine Sache, ich gucke jemanden an, wenn ich ihn begrüße oder wenn ich mich von ihm verabschiede. Vielleicht welche, mit denen ich etwas länger schon zusammen bin, kann ich auch mal in den Arm nehmen. Oder im Gottesdienst, wo der Kuss auch lange seinen Ort hat und in manchen Kirchen immer noch hat. Denken wir daran, dass man zum Beispiel den Papst küsst, also seine Hand, wenn da jemand zur Audienz kommt. Denken wir daran, dass mitunter der Altar geküsst wird oder das Evangelienbuch geküsst wird. Also er ist noch da, der Kuss. Lasst uns doch im Gottesdienst eine andere Geste mal aufnehmen, die viele Gemeinden üben. Wir müssen das ja nicht immer machen, aber wir könnten das ja heute mal machen. Dass wir vor dem Gang zum Tisch des Herrn einfach mal den neben uns, den hinter uns oder den vor uns den Frieden des Herrn wünschen. Friedensgruß. Einfach mal probieren. Sagen, der Friede des Herrn sei mit dir. Auch mit dir und den anderen dabei angucken. Und nicht Friede des Herrn sei mit dir. Muss kein Zwang sein. Es soll auch kein bloßer neuer Ritus sein, aber als gemeinsames Ausstrecken nach dem großen Traum, dem Traum von der christlichen Gemeinde als weltlichem Wohnort des dreieinigen Gottes, der nicht zu schön ist, um wahr zu sein, sondern der werdend wachsende Wirklichkeit sein will, von Gott gesetzt, von Gott gestärkt, von Gott immer wieder neu ins Leben gebracht und von uns erbeten und gesucht und gefördert, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist, erfahrbar in unserer Mitte mit seinem Frieden und mit seiner Gnade. Also haben wir einen Traum von Gemeinde? Wollen wir uns gemeinsam danach ausstrecken, was Gottes Wort uns ans Herz legt und groß macht? Wie schön wäre das, denkt mal einen Augenblick drüber nach, wie schön wäre das, wenn wir einfach alle von Herzen sagen, ja, ja Gott. Lasset das bitte werden und wachsen und Wirklichkeit werden in unserer Mitte. Immer mehr. Du hast schon damit angefangen, mach es weiter. Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der dreimal eine Gott lebendig in unserer Mitte wohnend, in Wort und Sakrament und in unserem Miteinander, dass wir selbst und alle anderen es merken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Amen.